Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Wie beim letzten Mal schon gesagt, steigen wir einfach dort ein, wo wir aufgehört haben. Also, viel Spaß damit.
Wie stehst du zu dem Thema der Brennstoffzelle im Haus, also dass man die als Heizungsanlage drin hat?
Also ich bin jetzt gar nicht so ein Freund, verschiedenste Technologien zu diskutieren, sondern ich stelle dem Bauherrn vorher zwei Fragen. Die erste Frage ist, möchtest du einfach so günstig wie es geht heizen, also Wärme erzeugen, oder möchtest du unabhängig werden? Und das ist die wichtigste, oder unabhängiger, sagen wir mal so. Ja. Weil das ist die wichtigste Frage, um gar nicht über 1000 vergleichbare Heizkessel zu reden. Mhm. Wenn ich die preiswerteste Wärmeversorgung haben möchte, ist es immer die Gastherme. Mhm. Also die ist praktisch nicht zu toppen. Die ist sehr preiswert in der Investition. Gas kostet 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Da kann man alles andere sozusagen wegtun. Das haben wir auch mit Studenten, berechnen wir das oft, diese Variantenvergleiche. Ne? Mhm. Da würde man praktisch nur die Investkosten, die Brennstoffkosten mit Energiepreissteigerung über 20 Jahre durchrechnen, das ist diese Annuitätenmethode. Da sieht man, die Gasbrennwerttherme ist mit Abstand die billigste Art zu heizen. Okay. Das heißt, alles, was ich dann mache, eine Wärmepumpe, eine Brennstoffzelle, eine Pelletheizung, ne, eine Ölheizung, gut, die baut eh keiner mehr in den Neubau rein, das ist, sagen wir mal, moralisch verschlissen.
Genau.
Verteuert das Heizen, das muss man wissen. Und man kommt ja auch nicht unabhängiger, weil egal, ob ich mit Gas, mit Öl, mit Pellets oder mit Strom heize, ich tausche nur den Brennstoff und die Abhängigkeit. Mhm. Wenn ich jetzt den Weg gehe und sage, ich möchte unabhängiger werden, dann ist es natürlich nur die Sonne. Also entweder Sonnenstrom oder Sonnenwärme. Ne? Das ist die einzige Energieerzeugung, wo ich mich Schritt für Schritt in eine Unabhängigkeit oder in ein selbstbestimmteres Leben, wie ich es gerne sage, hineinbewege. Ne? Und dann mache ich mir erstmal Gedanken über die Solartechnik. Wie groß kann die werden? Was für ein Budget habe ich? Wie viel passt aufs Dach? Wo setze ich die Speicher rein? Und dann ist die Frage, wie viel Restenergiebezug habe ich noch? Und was ist die angemessenste Form, diese Restenergie noch abzudecken? Mhm. Beim Strom ist es eigentlich ganz klar das Netz. Das ist praktisch als Restbezug nicht zu toppen, ne, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir leben ja auch in einer vernetzten Welt. Wir werden diese Batterien in Zukunft dem Energieversorger zur Verfügung stellen, dass der sozusagen Lastausgleich machen kann. Dann können wir Geld verdienen. Es gibt Cloud-Lösungen, wo man sein Sommersonnenstrom nicht mehr einfach nur mit EEG-Vergütung ins Netz einspeist, wo es kein Mensch braucht im Sommer, wo wir eigentlich nur energiewirtschaftlich Riesenprobleme haben, sondern es gibt jetzt Cloud-Anbieter, die nehmen den Strom auf und geben dieselbe Menge Strom im Winter wieder zurück. Hm. Ja? Also deswegen würde ich diese Netzverbindung immer drin lassen und den Restbezug übers Netz machen. Ja. Bei der Wärme gibt es eben dann ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich sage, ich habe Gas eh anliegen und brauche nur noch für 200 Euro noch Restgasbezug, dann ist Gas mit Abstand die billigste Variante. Mhm. Wenn ich sage, ich will ökologisch sein, dann scheidet Gas eben aus. Mhm. Dann kann ich mit einer Pelletheizung nachheizen zum Beispiel oder im Einfamilienhaus eigentlich idealerweise der Stückholzofen.
Ja.
Also wenn wir über 2 Rahmenmeter Holz im Jahr reden, ich sage mal, das vergurkelt mein Sohn einfach mal so an 2 Wochenenden. Ne?
Ja, genau.
Das ist kein großer Aufwand. Es knistert, es flackert. Die Familie liebt das.
Es ist auch Wohnkomfort. Ne?
Also, ja, richtig. Ja. So, und sag mal, unter diesen Betrachtungen scheidet eigentlich eine Brennstoffzelle aus. Mhm. Weil sie weder die günstigste Wärmeerzeugung ist, noch mehr eine Unabhängigkeit bringt.
Mhm.
Ja, und ökologisch ist ja der Brennstoff, ist ja Gas, das darf man ja nicht vergessen. Die lebt ja nicht von Luft, wie auch die Wärmepumpe.
Das ist immer so der Punkt, ne? Womit wird diese Brennstoffzelle dann angetrieben? Also ich meine, ich kann eine Wärmepumpe kann ich ja auch mit Wasserstoff theoretisch antreiben. Ne?
Genau. Dann, das ist aber was die Universitäten machen sollten und nicht der Bauherr. Also ja, genau. Forschung und Entwicklung.
Das ist noch in der Zukunft. Aber wenn wir jetzt gerade bei der Technik waren, wie müssen die Voraussetzungen, also du hast schon gesagt, das muss eine Südausrichtung sein, dass das Dach möglichst viel Fläche im Süden hat, eine Dachneigung von 40, 45 Grad ist ideal. Mhm. Welche architektonischen, also organisatorischen Gegebenheiten müssen auch sein? Also ist das Wohnzimmer im Süden oder ist man da eher bei der Grundrissgestaltung eher frei in einem?
Naja, man ist da eigentlich frei, aber es gibt so Funktionalitäten, wo man sagt, Wohnzimmer und Küche wollen die Menschen eigentlich auf der Südseite haben, weil sie das Licht schätzen. Ne? Schlafräume kann man eher in den Nordbereich bringen, auch Bäder kann man in den Nordbereich bringen. Das hängt eher von den Funktionalitäten ab. Mhm. Da reden wir gar nicht so groß rein. Also wir sagen nur, bitte gute Hülle, dreifach verglaste Fenster. Wir brauchen irgendwo einen Platz für den Speicher. Das muss der Architekt von Anfang an wissen, weil das ist nicht nachzurüsten, so ein großer Speicher.
Ja, das ist ja auch ein baulicher Akt. Also den muss man auch am Anfang, ganz am Anfang vorher reinbringen, ne?
Genau, also der Bau verzögert sich um 3 Stunden durch den großen Speicher, mehr nicht. Ne, weil man baut sozusagen das Erdgeschoss, die Zwischendecke lässt ein Loch dort an der Stelle.
Ja.
Dann kommt dieser große Baukran, hebt den Speicher rein, das dauert 3 Stunden und dann baut man den Rohbau weiter und schließt das Dach. Ne, den muss man auch nie wieder rausholen. Das ist ein Pufferspeicher, wo kein frisches Wasser reinkommt, sondern immer nur das gleiche Wasser im Kreislauf geführt wird, wie es in der Fußbodenheizung auch drin ist. Da rostet auch nichts. Also der steht so lange drin, wie das ganze Haus steht.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir also du hast ja auch immer wieder so ein paar Kosten genannt, so was so die Kilowattstunde kostet und so weiter für die Speicher. Also wie ist deine Erfahrung jetzt für dieses ganzheitliche Konzept? Das ist ja ein Konzept eigentlich, das nur dann idealerweise funktioniert, wenn diese Bestandteile immer da sind, also in ihrer Kombination. Wenn man jetzt nur das eine oder das andere rauspickt, dann hat man irgendwie ein Goodie bei sich, aber es ist halt nicht dieses ganzheitliche Konzept. Wenn man dieses ganzheitliche Konzept betrachtet, von welchen Kosten sprechen wir da? Was können wir erwarten? Was kommt auf uns zu?
Meinst du jetzt nur die Zusatzkosten oder die gesamten Hauskosten?
Die gesamten Hauskosten, wenn du so einen Wert hättest.
Ja, also die gesamten Hauskosten ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil das ist so eine Frage als wie, was kostet ein Auto?
Genau.
Ne? Das hängt natürlich von der Größe ab, von der Ausstattung. Also ich mache mal so einen Vergleich. Ich kann ein Aldi-Selbstbauhaus aus Styropor bauen für 110.000 Euro, setze für 90.000 Euro das Autarkie-Paket rein und habe für 200.000 Euro ein vollautarkes Haus. Ne? So. Wenn man jetzt mal sagt, man macht eine gewisse Ausstattung, also 100, 150, 170 Quadratmeter, einen guten Wandaufbau, wie du ihn beschrieben hast oder ich, monolithisch, dreifach verglaste Fenster, so ein KfW 55 Standard, auch ein paar hochwertigere Materialien rein und eine Vollautarkie, dann kostet das Haus, in dem ich lebe, zum Beispiel schlüsselfertig 450.000 Euro. Das ist fix und fertig, ist komplett energieautark, auch durchsimuliert und durchberechnet. Das wäre so eine Größenordnung. Ne? Mhm. Man kann es aber eben auch, wie Aldi selbst sagt, viel billiger umsetzen. Man kann auch zum Architekten gehen und ganz viele Türmchen und noch rein. Dann ist man schnell bei 600.000 Euro. Ne?
Klar. Ja, ja.
Also das ist immer so eine Frage. Aber ich würde mal sagen, ein autarkes Haus mit 50% Autarkie, wo es losgeht, mit ordentlichen Baukultur drumherum, also kein Styropor und solche Sachen.
Ja.
Das fängt bei mindestens 350.000 Euro an, ne? Und geht bis 500.000 Euro. Also das ist so die Bandbreite, die wir erleben, je nachdem, wie groß der Kunde eigentlich sein Haus haben möchte und natürlich auch, welche Zusatzoptionen man noch will. Also wir empfehlen auch oft, eine eigene Wasserversorgung noch mit anzuschließen fürs Brauchwasser, also entweder Regenwassernutzung oder einen Brunnen für den Garten und die Toiletten. Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Oder auch die Kühlung der Gebäude, eine passive Kühlung. Das bieten wir jetzt immer mit an. Das heißt, man macht so eine kleine Bohrung in die Erde, wie man es von der Wärmepumpe kennt. Aber eben ohne Wärmepumpe, also einfach ein Rohr, was in die Erde geht und wieder hochkommt, da reichen 50 Meter beim Einfamilienhaus von der Tiefe her und schließt das Ganze mit einem innovativen Handwerker an die Fußbodenheizung an. Und dann hat man praktisch für Jahrzehnte eine autarke Kühlung, hat keine Anbauten am Gebäude, keine hässlichen, kein Krach, ne, der dann irgendwie stattfindet, keinerlei Wartung und Reparatur. Und das wirkt passiv, deswegen passive Kühlung. Und das genießen wir hier in den Häusern. Also das sind im Sommer immer 5 Grad weniger als bei unseren Nachbarn im Gebäude.
Ach, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Und das ist total interessant. Und die beiden Pakete, was die wenigsten wissen, also ein Brunnen, fertig gebohrt, und der ist bei uns sehr tief, 45 Meter, ehe die Wasserader kam, eine Brunnenpumpe drin, Rohrleitung ins Haus, Anschluss an Toilette und Gartenbewässerung. 5.000 Euro als Paket. Die Kühlung mit der Bohrung, ne, 50 Meter, Anschluss an die Fußbodenheizung, auch etwa 5.000 Euro. Ja. Wenn das die meisten Bauherren wüssten, es würde fast jeder machen. Ne? Nur die Bauherren wissen es in der Regel nicht. Und es ist natürlich auch schwierig, gerade Fertighausfirmen lassen in der Regel keinerlei Sonderoptionen zu. Oder sie sagen, Kunde, du musst dich komplett selber drum kümmern und aufpassen mit der Garantie und so weiter. Genau. Aber ich kann das nur empfehlen. Also eine gewisse Grundautarkie in der Energie und das Thema Kühlung und Wasser unbedingt mit einzubinden.
Das ist ja echt sehr, sehr spannend. Das sind genau solche Sachen, die einfach, aber sehr effektiv sind. Also so einen Brunnen zu bohren. Das heißt, du bohrst ja einfach einen Brunnen. Gut, das funktioniert jetzt nicht bei felsigen Grundstücken und so weiter und so fort, klar. Aber in der Regel passt es ja. Du bohrst dir einfach deinen eigenen Brunnen, den man so sozusagen in für den Garten vielleicht sowieso bräuchte oder macht. Mhm. Ja. Mhm. Dieses Wasser nutzt man dann im Gebäude für...
Genau, für die Toilettenspülung, genau. Und macht sein Gartenwasser damit an. Man muss natürlich, das ist in jedem Bundesland anders. Ich kann jetzt nur mal für mein Bundesland Sachsen sprechen. In Sachsen kann man Brunnen bohren, braucht keine Genehmigung, sondern muss den Brunnen hinterher nur anzeigen. Ja. Es gibt aber auch Bundesländer, wo es regelrecht verboten ist.
Hm. Ja, genau. Also da einfach mal in die Landesbauordnung schauen. Und
genau. Geregelt ist, ja. Und da geht man am besten zu einer Firma, die sich so mit Wärmepumpenbohrungen beschäftigen, weil die machen meistens beides. Die machen die Bohrung, um zu heizen und zu kühlen in der Erde. Mhm. Und die machen auch die Brunnenbohrung. Und die können sofort sagen, ob ein Brunnen zulässig ist oder nicht. Also das findet man schnell raus oder man guckt im Internet nach.
Und das, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, eben das mit der passiven Kühlung, das ist ja dann sozusagen die, also auch eine Leitvariante der Geothermie. Ne? Also du nutzt das einfach für die Kühlung und ist ja dann auch sehr spannend.
Ja, genau. Aber eben ohne die Geothermie und ohne die Wärmepumpe.
Genau. Ne? Also ganz simpel, ganz einfach eigentlich gemacht.
Und ja.
Das ist etwas, wo ich sage, wow, das ist ja echt super, also sowas, ne? Mhm.
Und das ist, ich meine, die Leute, die jetzt eine Wärmepumpe haben mit so einer Tiefenbohrung, also ich habe viele Nachbarn hier im Wohngebiet, die nicht mal wissen, dass man damit auch kühlen kann, passiv.
Ja, ja.
Die jetzt noch zu ihrer Firma gegangen sind, haben die Firmen gezwungen, das noch einzuprogrammieren, ne? Ja. Wo dabei das ja eine ganz leichte Sache ist.
Mhm. Ja.
Und vielleicht, Maxim, wir sollten natürlich auch nochmal drüber reden, es gibt so einen Ansatz im Markt, der gerne verkauft wird als Plus-Energiehaus, wo man Photovoltaik mit Wärmepumpe kombiniert. Das ist ja politisch sehr gewollt. Ja. Und die Menschen denken eben dann auch, sie sind sehr unabhängig. Das ist aber leider nicht der Fall.
Mhm.
Weil wenn wir jetzt über Autarkie nachdenken, nützt ja eine Jahresbilanz gar nichts. Das Plus-Energiehaus produziert mehr Energie, als es verbraucht. Das klingt erstmal wunderbar im Marketing. Das ist auch das, was die Bundesregierung sehr vorantreibt.
Ja.
Und jetzt aber physikalisch gesehen wird es nicht ganz einfach, weil die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die erzeugt 80% ihres Stroms im Sommerhalbjahr.
Mhm.
Und die Wärmepumpe zum Heizen braucht 80% ihres vielen Stroms im Winterhalbjahr.
Ja.
Ich habe also einen kompletten Antizyklus zwischen Angebot und Nachfrage. Auf dem Papier kann ich damit eine gute Null erreichen. Ne?
Mhm.
In Echtzeit bedeutet das aber, da ich ja Strom nur einen Tag speichern kann, in der Regel, ne? Also die typischen Batterien, die in die Häuser eingehen, die können von mittags bis abends den Strom speichern, aber niemals vom Sommer in den Winter.
Ja, ja.
Bedeutet dann für den Bauherrn, dass er den vielen Strom, den er mit der Wärmepumpe im Winter braucht, fast komplett aus dem Netz zieht.
Ja, genau.
Zu in Zukunft steigenden Preisen. Also die werden ja im Winter steigen und nicht im Sommer. Ne?
Ja.
So. Und das ist halt eine Variante, das kann man machen, aber es führt eben nicht zu den gewünschten Autarkiequoten, warum Bauherren eigentlich dann in sowas investieren.
Danke dir, dass du das so deutlich und in dieser Art und Weise ansprichst. Ich habe es auch schon mal in einer Folge zu Wärmepumpen so gesagt. Ich bin da absolut deiner Meinung. Viele sind sich dessen einfach nicht bewusst. Also, und ich sage, genau. Hey, Wärmepumpe ist schön und gut. Wenn ihr eine macht, dann setzt euch damit auseinander und schaut euch an, wie die funktioniert. Ja, genau. dass man bewusst die Entscheidung fällt, okay, ja, ich weiß, im Winter habe ich dann ein paar Monate, wo ich dann eben den Strom einkaufen muss, weil die Photovoltaikanlage einfach keine Sonne hat. Ja,
das genau. Und das ist aber die Masse des Jahresstroms, ist eben im Winter. Ja. Ne? Das ist also dann nicht ein bisschen.
Ja.
Und wir haben das nochmal auch sprachlich, wir nennen das die saisonale Illusion.
Ja, das ist gut. Ja.
Also ich ernte den Strom im Sommer und brauche ihn aber eigentlich im Winter. Und das ist halt so eine Illusion, die aufgebaut wird, auch von der Industrie, der viel auf den Leim gehen, muss man sagen.
Das ist ja so der gleiche Vergleich. Also wo ich so auch meine Bauchschmerzen mit habe, ist bin jetzt auch nicht unbedingt der Freund von Pelletheizungen, weil man dann einfach in der Ökobilanz sagt, okay, die Wälder, die werden dann irgendwo in Sibirien wieder aufgeforstet, aber werden in Deutschland verbrannt. Wo ich dann sage, ja gut, aber der Vergleich funktioniert nur dann, wenn das wirklich global betrachtet wird. Wenn man das wirklich nur auf Deutschland betrachtet, dann wird das schon wieder schwierig. Ne?
Ja. Also wir machen eigentlich kaum noch Pelletheizung, weil sie bei den Kunden mit der Zeit, was Wartung und Reparatur betrifft, sehr aufwendig sind. Weil man muss wissen, eine Pelletheizung hat einfach ganz viel mechanisch bewegte Teile. Ne, da gibt es eine Förderschnecke und da muss Asche ausgetragen werden. Das wird oft mit Technik gemacht und da klemmt mal was oder in der Pelletlieferung ist eine Schraube drin. Also ich könnte da Geschichten erzählen, ohne Ende. Ja. Ne, also wir empfehlen es eigentlich aus dem Grund auch nicht mehr so. Und zumal die Beschaffung der Pellets, also man ist sich nie ganz sicher, wo kommen die eigentlich her.
Genau.
Ne? Und wenn die wirklich aus Sibirien kommen, Transportwege, dann wird es echt schwierig. Und ich muss sagen, ich bin auch ein großer Gasfan, ich bekenne mich dazu. Okay. Wenn man also viel Sonne nimmt und ein ganz kleines bisschen Gas, ist die Ökobilanz unterm Strich oft besser als bei einer Pelletheizung oder Wärmepumpe. Ne? Mm, genau. Und man muss auch wissen, das Gasnetz wird in Zukunft viel grüner.
Ja.
Also das ist jetzt noch Putin und Trump und wird dann in Zukunft abgelöst durch, grünes Gas, also Power to Gas nennt man das, wo aus dem vielen Überschussstrom, den wir ja im Moment wegschmeißen oder negativen Börsenpreis verschenken mit Geld dazu, daraus wird man in Zukunft dezentral künstliches Erdgas herstellen, also Wasserstoff oder künstliches Erdgas. Und dann können wir die Netze alle nutzen. Dann können wir plötzlich Strom über längere Zeit auch saisonal speichern. Dann wird es nämlich spannend. Also dann kann ich auch mit den Gasnetzen eine Energiewende voranbringen und nicht nur mit den Stromnetzen.
Ja, das ist natürlich sehr interessant. Ja, Timo, ich merke gerade so, ich würde noch gern so ein bisschen in die Geschichte gehen. Also du sagst ja auch, wir müssen die Geschichte verstehen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Lass uns aber, bevor wir das nochmal machen, nochmal ganz kurz über die Zukunft sprechen. Wo siehst du die Entwicklung hingehen? Wo siehst du das Bauen in 10 Jahren? Werden wir alle 3-4 Jahre neue Regeln bekommen, an die wir uns halten müssen? Oder geht vielleicht die Tendenz, so wie in den Niederlanden, dahin, dass man sagt, okay, wir schränken diese Beschränkungen ein bisschen anders ein oder definieren die einfach anders, damit das Bauen einfach günstiger wird und man vielleicht diese weniger ist mehr Mentalität wieder mal aufnehmen kann. Wie ist da deine Meinung dazu? Vielleicht in 10, 15, 20 Jahren?
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Also zum einen merken wir ja bei den Bauherren, wenn die an Zukunft denken und das Bauen, dass plötzlich ganz neue Motive eine Rolle spielen. Also da geht es eben um Lebensqualität. Ne? Ich will die Wohnung warm haben, Licht brennen lassen, Auto fahren mit gutem Gewissen. Es geht um unabhängig sein, ne? Wo man auch viel falsch machen kann, wie wir jetzt in unserem Interview gemerkt haben. Es geht um Sicherheit. Und es geht vor allen Dingen vielen Menschen um die Altersvorsorge. Das ist eigentlich das, was unsere Kunden am meisten antreibt. Die sagen, jetzt habe ich einen Job, jetzt habe ich Geld, jetzt kann ich den Kredit abzahlen, ich nehme etwas mehr auf, um meine Ausgaben im Alter zu senken. Weil das ist ganz, ganz spannend. Wenn das Haus abgezahlt ist in Rente, habe ich eben für das Thema Wohnen, Wärme, Strom, Autofahren kaum noch Ausgaben. Ich muss diese Ausgaben nicht mit zu versteuernden Einkommen generieren.
Ja.
Also wir machen auch viel mit Banken, die das jetzt als neue Altersvorsorge auch anbieten. Und das ist natürlich ein großer Treiber auch für das zukünftige Bauen. Wir müssen also gucken, zum einen, wie kann Bauen preiswerter gemacht werden? Also es ist ein Riesenthema. Das sind Baupreise, die sind nicht mehr normal. Das ist dekadent.
Ja.
Und da gehören zum einen natürlich die vielen Verordnungen und ne, Brandschutzsensoren und jetzt noch CO-Sensoren und was da alles dazukommt und TÜV-Untersuchungen. Also das muss ich vereinfachen, weil wir müssen mal sagen, in Europa ist unsere Energieeinsparverordnung, die NEV, die sorgt für Häuser, die sind die sparsamsten Häuser in ganz Europa. Also hier jetzt noch mehr weiterzugehen, macht aus oder ergibt aus dieser Theorie des abnehmenden Grenznutzens eigentlich gar keinen Sinn mehr.
Ja, ja.
Und es geht darum, wir lassen die Hüllen jetzt so, wie sie sind. Kann man ein bisschen besser machen. Also ich würde KfW 55 zum Standard machen, dass wir so kurz über dem Passivhausniveau schweben. Mhm. Und dann würde ich eher in diese Eigenerzeugung mit Energie gehen, gesetzgeberisch, dass die Häuser wirklich einen größeren Teil ihres Energieverbrauchs selber erzeugen, speichern und zur Verfügung stellen. Ne, das ist das eine. Mhm. Zum anderen brauchen wir natürlich auch neue Baumethoden. Also ich rede mal von Ziegelrobotern, ich rede von 3D-Druck, ne, ich rede im Holzbau von sehr stark vorgefertigten Elementen in den Werken. Ne. Also diese Automatisierung, die muss in den Baubereich hineinkommen. Wir bauen viel zu teuer in Deutschland.
Ja.
Ne. Und das Dritte, was die Zukunft sehr stark beeinflussen wird, ist die Entwicklung in eine nahe Null-Grenzkostengesellschaft. Hm. Also wir haben praktisch Effizienzsteigerungen, die wir noch nie in der Geschichte der Menschheit erlebt haben. Und das gucke ich mir ja sehr genau an, indem ich eben zum einen archäologische Ausgrabungen mache. Ich bin Hobbyarchäologe und gucke mir an, wie ist das bei den Pyramiden gelaufen, wo die neuen Bewässerungssysteme eingeführt haben? Und dann stellt man fest, Disruption ist schon tausende Jahre alt, ne? Also neue Geschäftsmodelle. Also ich gucke mir das an und ich fahre auch in Silicon Valley, schaue mir dort an, wie die Zukunft angeblich sein wird.
Ja.
Und man merkt eben durch diese Effizienzsteigerung, 3D-Druck, Digitalisierung, Internet der Dinge, all das, was auch die Bauherren jetzt spüren, was aus allen Bereichen kommt, wird der Wirkungsgrad von dem, was wir tun, immer besser.
Mhm.
Und wir gehen davon aus, dass gerade Solarstrom zum Beispiel dort eine Riesenbedeutung bekommen wird, weil diese Module so billig von den großen Fabriken rauskommen, dass man davon ausgehen kann, dass 2030, das ist in 10 Jahren, der Solarstrom von einem Einfamilienhausdach etwa noch 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde kosten wird. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Mhm. Ja.
Und da kann man praktisch fast von einem epochalen Wandel sprechen. Was meint das? Ich würde sagen, eine Ökonomie des Überflusses löst die auf Knappheit gegründete ab.
Mhm.
Na, also wir haben bisher immer gesagt, wir müssen uns einschränken, sparen, immer mehr Effizienz. Und jetzt kann man eigentlich sagen, stopp an der Stelle, es reicht. Jetzt geht es eigentlich darum, die Energie, die zu Grenzkosten nahe Null in Zukunft da sein wird, die ist einfach da. Ne? 1 bis 2 Cent ist ja praktisch kein Geld mehr.
Ja.
Und wenn dann die Batterien noch besser werden in den nächsten 10 Jahren und preiswerter, dann ist es praktisch möglich, dass sich Häuser in Zukunft größtenteils selbst mit Energie versorgen. Die brauchen dann keinen Netzbezug mehr großartig. Ne? Mhm. Die können sich auch untereinander dann austauschen, in Communities gehen, untereinander den Strom mit dem Nachbarn handeln. Das wird alles möglich sein.
Ja.
Und deswegen wird, denke ich, die Zukunft des Bauens einmal von der Automatisierung bestimmt sein, von dem Lebenszyklus. Wir müssen also viel mehr auf den Lebenszyklus achten.
Mhm.
Und sie wird natürlich von einer Überflussgesellschaft bestimmt sein, wo Energie im Überfluss da ist. Zumindest im Einfamilienhaus. Der Mieter ist wieder eine ganz andere Sache.
Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Da freue ich mich natürlich auf die Zukunft und bin da echt gespannt, wie sich es entwickeln wird. Ich sehe es ähnlich, ja, dass wir eigentlich nicht noch eine stärkere Regulierung brauchen, sondern einfach so gewisse Freiheiten muss es einfach braucht es einfach, weil das, was du auch angesprochen hast, ne, die Sicherheit für die Zukunft, für die Vorsorge, für das Rentenalter. Was habe ich denn jetzt für eine Vorsorge, wenn ich jetzt mir ein Wärmedämmverbundsystem auf dem Haus habe oder eben auf der Fassade habe? Mhm. Und ich kriege, nachdem ich den Bankkredit abgelöst habe, nach 30 Jahren, kriege ich aber Probleme mit der Fassade und die muss dann erneuert werden oder neu gemacht werden.
Genau.
Ja, also da spart man sich zwar vielleicht jetzt ein paar tausend Euro ein, vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro spart man sich jetzt ein für die Fassade und hat dann nach 30 Jahren unkalkulierbare Kosten, weil man es einfach nicht weiß.
Richtig. Und wir haben ja schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Ende 2015 ist ja Styropor schon das erste Mal als Sondermüll eingestuft worden.
Ja.
Und da ist innerhalb von 3 Monaten der Entsorgungspreis von Styropor von 200 Euro die Tonne auf 7.000 Euro die Tonne hochgegangen.
Wahnsinn, ja.
Also das ist schon mal so ein Vorgeschmack, das hat man jetzt wieder ausgesetzt, weil es natürlich, da sind hunderte Baustellen zum Erliegen gekommen,
ja.
Da war der Teufel los, aber das wird ja wiederkommen. Da ist ja dieser Brandhemmer drin, ne? HPCD,
genau.
Diese Bromverbindung, und das wird wieder hochpoppen und das sind also extreme Folgekosten, die im Moment da noch gar niemand abschätzen kann. Ne?
Ja. Und du hast ja auch schon, es ist kurz angesprochen, du bist Hobbyarchäologe, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Du bist dabei, eine Pyramide zu, also archäologisch zu begleiten, in Europa aber, ja, das sicherlich viele nicht. Und wie, sag mal kurz vielleicht dazu nochmal was, wie ist da der Stand und was kannst du aus dieser Geschichte mitnehmen?
Also man hat ja sozusagen auf dem alten Äquatorgürtel um die ganze Welt herum Pyramiden entdeckt. Und viele kennt man ja schon in Ägypten, in Mexiko und so weiter. Und jetzt kommen eben die ersten Entdeckungen auch in Europa auf den Tisch. Das ist nicht so einfach, weil das oft völlig zugewachsene Berge sind. Die kann man also nur mit Georadar dann auch erstmal vorsondieren. Dann sind natürlich immer die politischen Verhältnisse nicht so einfach. Also in Bosnien zum Beispiel hat die Politik überhaupt kein Interesse, weil sie verstritten ist und korrupt, Unterstützung zu geben. Und da werden oft Projekte gegründet in ganz Europa, wo sich Vereine oder Stiftungen bilden. Mhm. Und dort kommen dann Freiwillige im Sommer. Also hunderte Menschen gehen dorthin und machen diese schwere körperliche Arbeit, diese Grabungen zu machen. Mhm. Weil Archäologie heißt eben, ich kann nicht mit dem Bagger oder mit dem Presslufthammer rangehen,
ja.
Weil ich dann natürlich Dinge zerstöre, Artefakte, die ausgewertet werden müssen. Und bei diesen Ausgrabungen entdeckt man natürlich auch Dinge, die früher schon zur Unterbrechung von bestehenden Systemen geführt haben. Also ich nehme jetzt mal Ägypten, diese Wasserversorgung. Dort hat man dann diese Wasserräder entwickelt, die plötzlich das Nilwasser auf ein höheres Niveau heben konnten.
Mhm.
Und dadurch konnte man plötzlich Gebiete mit Landwirtschaft bewirtschaften, die vorher unmöglich mit Wasser zu versorgen waren.
Ja.
Und da hat man in 10, 20 Jahren ist die alte Landwirtschaft, so wie sie funktioniert, komplett aufgelöst worden. Ne? Und durch eine neue, viel effizientere, mit viel mehr Produktion von Nahrungsmitteln abgelöst worden. Und das ist also unglaublich. Und dasselbe passiert ja heute auf der digitalen Schiene mit Uber, ne, und so weiter.
Ja.
Man kennt das ja. Also das ist ein Vorgang, den gibt es schon tausende Jahre alt. Und ich denke, man kann als Bauherr oder auch als Unternehmer sehr gute Entscheidungen in der Gegenwart fällen, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und mit der Zukunft, also mit beidem.
Mhm.
Ja? Und gerade ein Haus steht ja für viele Jahrzehnte.
Ja.
Und dort muss ich wirklich gucken, wie haben unsere Großeltern gebaut? Das finde ich total faszinierend und spannend.
Ja. Ja.
Die eben dicke Wände genommen haben, über diese Speichermasse sehr, sehr viel abgefedert haben. Und natürlich in Zukunft auch schauen, Energieversorgung, ne, mit Solartechnik, E-Mobilität, wo dann ganz moderne Elemente wieder mit dazukommen. Und das ist eigentlich das Spannende, so diese Mischung aus analogen und digitalen Erkenntnissen.
Ja, ja. Ich finde das echt sehr, sehr interessant. Ich habe ja auch als Architekt mit Bauen im Bestand zu tun und da bin ich immer wieder fasziniert, wie man einfach früher gebaut hat, wenn man dann aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts irgendwelche Türzagen hat oder irgendwelche Sachen, die von außen einfach ja gut ausschauen und dann schaut man einfach, wie die dahinter gemacht wurden. Ja, also was dahinter Und das waren einfache Hölzer. Das waren einfache Gehölzer, die schön aufbereitet sind. Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie das gefügt wurde, wie das verbunden wurde, wie das angebracht wurde, ohne Bauschaum auf der Baustelle.
Ja.
So Sachen, wo ich denke, da lohnt sich der Blick nach hinten, um einfach wieder sich zurückzubesinnen und zu sagen, okay, weniger ist mehr und was können wir dann das für die Zukunft aufnehmen?
Richtig, richtig.
Super, Timo. Also die Zeit ist jetzt verrannt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe sehr viel lernen können. Ich hoffe, ich bin überzeugt, die Bauherren auch. Wenn man jetzt nochmal von dir nochmal ein bisschen mehr was hören möchte, wo kann man dich erreichen? Wo sieht man mehr von dir? Wie kommt man mit dir in Kontakt, wenn nötig?
Ja, also das Einfachste wäre über meine Website www.timo-leukefeld.de oder auch über unser Autarkie-Team www.autarkie.team. Also die beiden Webseiten, dort findet man eigentlich ganz viel Informationen, Anregungen, auch unsere Kontaktdaten, wie man mich erreichen kann. Und ich beantworte sehr gerne E-Mails, weil ich viel unterwegs bin. Mhm. Kann man sich auch dann auf ein Telefonat vereinbaren.
Sehr, sehr schön. Freut mich wirklich sehr. Ich packe natürlich alles in die Shownotes, damit man einfach mit einem Klick zu dir findet. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für dein Wissen. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute, viele energieautarke Häuser und alle Ziele, die du dir gesetzt hast, dass du dir auch erreichst.
Danke gleichfalls, Maxim.
Danke dir. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.